ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Mittwochvormittag, 10.13 Uhr, SWR 1 Leute. Hallo und herzlich willkommen, Lars-Patrick Berg.
Guten Morgen, Herr Atassi. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie da sind. Wenn ich Lars-Patrick Berg sage, ist das richtig? Oder müsste ich Lars-Patrick Berg sagen?
Lars-Patrick, ja.
Okay, wunderbar. Sie sind Politiker, ungefähr seit 10 Jahren in der Politik aktiv und haben in der Zeit auch schon einiges gemacht. Sie waren bis vor kurzem, seit 2019, Mitglied im Europäischen Parlament. Jetzt haben Sie gerade Ihr Büro in Brüssel bzw. in Straßburg räumen müssen. Was war das für ein Gefühl?
Ja, ein bisschen Traurigkeit schwingt da natürlich auch mit. Aber wenn man Politiker oder Politikerin ist, dann muss man immer sich vor Augen führen, dass die Zeit eben endlich ist, in der man auch ein Mandat ausfüllen kann. Es ist auf Zeit, alles ist auf Zeit und somit ist es auch in Ordnung, wenn dann die Wahl gelaufen ist, die Entscheidung durch den Wähler getroffen wurde, dass man eben da seine Zelte abbaut. Das ist okay so.
Sie sind seinerzeit mit der AfD ins Europaparlament eingezogen, jetzt seit 2022 bei der liberal-konservativen Kleinpartei, nenne ich es mal, Bündnis Deutschland und als Spitzenkandidat in die Europawahl gegangen. Ja, 0,4% der Stimmen gab es, etwa so viel wie die DAWA-Partei hat, das ist diese mutmaßlich Erdogan-nahe Partei, oder die Piraten, die haben auch ähnlich viele Stimmen. Warum hat es für Sie nicht gereicht?
Ja, das hat mehrere Gründe, denke ich. Zum einen muss ich sagen, 0,4% ist nicht so schlecht. Aus dem Stand heraus, für eine Partei, die sehr, sehr neu ist, 1,5 Jahre jung. Es waren sehr viel Enthusiasmus auch da von den Mitgliedern, die diese 0,4% ermöglicht haben. Aber es gab eben einige Dinge, die dazu geführt haben, dass wir es nicht ganz geschafft haben. Unsere Plakate kamen etwas spät. Es war ein logistisches Problem, das wir da hatten. Da haben die Briefwähler schon abgestimmt gehabt. Und man muss natürlich sagen, Medienberichterstattung trägt auch viel dazu bei, dass Parteien Bekanntheit erlangen. Und als junge, neue Partei ist es eben recht schwierig, da Aufmerksamkeit zu bekommen. Das war ein weiterer Grund. Und sicher muss man sich auch immer selbstkritisch fragen als Spitzenkandidat, ob man da einmal alles richtig gemacht hat. Da denke ich, gab es sicherlich auch Luft nach oben. Alles zusammengenommen, 0,4%, ein respektables Ergebnis für so eine junge, neue Partei. Und insofern bin ich da auch gar nicht verbittert darüber, ja, dass es eben knapp nicht gereicht hat.
Also Ziel war ja, dass Sie und vielleicht noch jemand aus der Partei ins Europaparlament einziehen. Wie viel hat denn da jetzt gefehlt?
Ungefähr 0,2%.
Ja, also nochmal 80.000 Stimmen ungefähr hätten Sie gebraucht. 160.000, glaube ich, hatten Sie.
160.000 hatten wir schon. Mhm. Und es hätten so 40.000, 50.000 auf jeden Fall nochmal.
Ja. Sie haben da jetzt viel formelle Gründe genannt, warum es nicht geklappt hat. Aber inhaltlich sehen Sie sich da an der richtigen Stelle. Also ich meine, im EU-Parlament, da gab es ja einen richtigen Rechtsruck. Also die Wählerinnen und Wähler haben deutlich mehr rechts gewählt. Davon konnten Sie offensichtlich nicht profitieren. Sie sind ja programmatisch eher rechts der CDU.
Ich muss ja sagen, dass wir nicht die Einzigen sind als Bündnis Deutschland, die in diesem Spektrum unterwegs sind und bei der Europawahl waren, sondern es sind ja auch weitere Parteien am Start gewesen, beispielsweise die Freien Wähler, die CDU ist am Start wie immer, die AfD ist am Start gewesen bei der Europawahl und da ist man natürlich als junge Partei und da will ich jetzt auch nicht drum rumreden, in einer durchaus schwierigen Ausgangslage diesen Bedarf, den es gibt und diesen Wunsch auch nach einer neuen konservativen Kraft zu erfüllen, da sozusagen Momentum zu gewinnen. Das ist nicht einfach. Mhm. Und deswegen denke ich auch, sind wir knapp, aber nur knapp gescheitert.
Konservativer Politiker, darf ich sagen, ne? So nennen Sie sich ja auch selbst. Herr Berg, es passiert gerade viel in der Welt, muss man sagen. Also übers Wochenende hat sich mal eben die weltpolitische Lage auch nochmal verändert. Es gab einen Attentatsversuch auf Donald Trump, den Ex-US-Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten der Republikanischen Partei. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Als sehr verstörend und ich mache mir durchaus große Sorgen, dass die Polarisierung der politischen Landschaft in den Vereinigten Staaten zunehmen wird. Jetzt sind beide Kandidaten fürs Präsidentschaftsamt, also der aktive Präsident Joe Biden und Trump, gefragt, hier deeskalierend auch einzuwirken, dass die Lage nicht noch weiter eskaliert.
Glauben Sie denn, dass Sie es tun werden? Die Frage zieht natürlich insbesondere auf Donald Trump.
Ich würde es mir wünschen. Ich glaube, auch Donald Trump ist sich bewusst, dass eine Eskalation sehr schädlich wäre, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch für die Vereinigten Staaten. Und ich kann nur hoffen, dass das so kommt.
Glauben Sie denn, dass das Attentat die Präsidentschaftswahl in den USA entscheiden kann oder wird?
Dieses Attentat, dieses fürchterliche, wird sicherlich einen Einfluss haben. Womöglich wird dieses Ereignis auch Trumps Wahlkampf und ihn selbst stärken. Ich denke mal, solche Ereignisse können immer dazu führen, dass ein Kandidat gestärkt in den Wahlkampf geht. Ja.
Sie haben jetzt 5 Jahre im Europaparlament gesessen. Da ist immer wieder Thema gewesen, wie stellt sich Europa ein auf einen möglichen 47. US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump? Wie müsste sich denn Europa auf so einen eventuellen Donald Trump einstellen?
Pragmatisch. Wenn die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in den USA sich für Donald Trump als nächsten US-Präsident entscheidet, dann müssen wir das so akzeptieren. Das ist eine demokratische Entscheidung, ob sie einem gefällt oder nicht. Also wir, meine ich, unsere Bundesregierung, die Medien und natürlich alle anderen Menschen. Man kann das kritisieren, aber man muss das pragmatisch, vor allem als Bundesregierung, muss man pragmatisch damit umgehen, denn es stehen ja auch wichtige Sicherheitsinteressen, auch nationale Interessen der Bundesrepublik Deutschland auf dem Spiel. Und ich denke, es wäre ungut und schlecht, diesen Herrn Trump eben vorab zu verdammen. Das ist nicht gut, da bleibt was hängen. Und das schadet den deutsch-amerikanischen Beziehungen.
Herr Trump hat ja auch einen großen Fan, das ist Viktor Orban. Der hat gerade eine skurrile Weltreise hinter sich, ist Ministerpräsident von Ungarn. Das ist das Land, das gerade die EU-Ratspräsidentschaft übernommen hat. Der war in Kiew, ist dann über Moskau, Peking bis zum NATO-Gipfel nach Washington gereist. Die Reise hat hohe Wellen geschlagen. Orban hat seine Reise eine Friedensmission genannt. War sie das?
Ich sehe diese Reise kritisch, weil sie, so wie mir bekannt ist, nicht abgestimmt gewesen ist mit den anderen Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union.
Ja, das kann man sagen.
Der Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
Ja.
Und dadurch wirkt die EU nach außen hin natürlich auch etwas führungslos, spricht nicht mit einer Stimme. Und Wladimir Putin hat daraus, denke ich, schon Kapital geschlagen, als er Orban empfangen hat und ihn sozusagen als Präsident, als Ratspräsident, als aktuellen auch willkommen geheißen hat. Mhm. Und das sehe ich durchaus kritisch.
Naja, offiziell ist er ja als Ministerpräsident Ungarns hingereist, hat allerdings in Videos immer wieder das Label seiner Ratspräsidentschaft dort verwendet. Und das hat für viel Verstimmung gesorgt in der EU. Seit gestern wissen wir, es gibt einen Boykott der EU-Kommission, nur noch ranghohe Beamte und keine Kommissare mehr bei informellen Ministertreffen der ungarischen Ratspräsidentschaft. Finden Sie, das ist die richtige Reaktion?
Ich habe da jetzt auch keine Goldrandlösung für diese Thematik. Man ist ja auch, wird ja auch angewiesen sein, zukünftig als EU auf die Stimme von Viktor Orban, wenn es um wichtige politische Entscheidungen geht, wie es beispielsweise bei der Migrationsthematik, auch beim Thema Ukraine und anderen Themen. Und da wird man ihn wieder umwerben müssen, um die Stimme zu erhalten. Letztlich ist es schwierig, solche Alleingänge einzudämmen und einzuhegen.
Ja. Politiker Lars Patrick Berg in SWR 1. Leute, wir waren bei der EU und bei Viktor Orban. Ja, und der war jetzt auf so einer sogenannten Friedensmission unterwegs. Und da gibt es sicher viele Menschen auch in Deutschland, die sagen, Mensch, der Viktor Orban, der macht's richtig. Ja, endlich mal zu Putin hinfahren, mit ihm sprechen, anstatt immer nur Rhetorik gegen Russland und Waffen an die Ukraine zu liefern. Sehen Sie das auch ein bisschen so? Hat er nicht auch ein bisschen was richtig gemacht hier mit seiner Initiative?
Also es ist grundsätzlich immer wichtig in der Politik auch das Werkzeug Diplomatie zur Verfügung zu haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Diplomatie und miteinander im Gespräch bleiben, auch in sehr, sehr schwierigen und angespannten Situationen, ist absolut ein Muss. Nur ist es eben auch wichtig, dass man als Spitzenpolitiker, und Viktor Orban ist ein Spitzenpolitiker, diese Aktionen auch abstimmt mit den Partnerstaaten und mit den Staats- und Regierungschefs und Chefinnen der EU-Mitgliedstaaten, mit der EU-Kommission. Und das hat er nicht gemacht, und deswegen sehe ich das kritisch, denn alles nützt beispielsweise auch Wladimir Putin, dass die Europäische Union spaltet. Und die Europäische Union gibt in dieser Hinsicht mit diesem Alleingang von Viktor Orban kein gutes Bild nach außen ab.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also ich meine, Viktor Orban kennt ja die Reaktion der anderen. Also wenn er gefragt hätte, wäre er nicht gefahren. Er wollte aber unbedingt fahren. Jetzt muss man diese Ratspräsidentschaft Ungarns sehen und dann diese Provokation auch der EU, die er ja wissentlich auch durchgeführt hat, durch die Reise, jetzt die Empörung. Sie haben es gerade angesprochen. Was sagt das über den Zustand der EU?
Das sagt uns Folgendes, dass die Europäische Union in schwierigem Fahrwasser sich befindet. Ich bin kein Pessimist. Aber die Bedrohungen der Europäischen Union im Inneren und von außen durch Drittstaaten, durch Sabotage, Cyberattacken, durch den fortlaufenden schrecklichen Krieg in der Ukraine, durch das, was am 7. Oktober in Israel passiert ist, das Massaker der Hamas und Ähnliches, stellen uns und unsere verantwortlichen Politiker und Politikerinnen vor große Herausforderungen. Und wenn man da nicht einig sich ist über die Maßnahmen, wie man Stabilität und Frieden erhält, dann wird es schwierig. Also wir sollten uns da bei allen Unterschieden, die existieren, bei allen unterschiedlichen Agenten, auch der Staats- und Regierungschefs, müssen wir darauf achten, dass wir mit einer Stimme sprechen.
Der Krieg, der jetzt auch daraus entstanden ist, aus Gaza. Man muss ja dazu sagen, Diplomatie, Sie sitzen ja oder saßen im Europaparlament die letzten 5 Jahre. Wenn Orban jetzt dahin fährt und sagt, ich bin jetzt diplomatisch aktiv, gab es da vorher keine Diplomatie seitens der EU in Richtung Russland?
Da gab es diplomatische Anstrengungen, auch in den vergangenen 2 Jahren, nachdem dieser Krieg, dieser schreckliche Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine begann. Aber die Europäische Union bzw. die Ratspräsidentschaft, die Kommission und die Staats- und Regierungschefs können natürlich nicht alleine entscheiden, wie sie diese Konflikte oder Probleme lösen wollen oder sollen, sondern sie sind angewiesen auf andere, beispielsweise die Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch die Volksrepublik China, ein großer Spieler in der oder Player in der Weltpolitik, und da müssen Abstimmungen getroffen werden, und da gibt es ganz unterschiedliche Interessen, und es macht die Sache immer schwierig, hier einen gemeinsamen Konsens zu finden.
Für das Europaparlament hat es für ihn nicht ganz gereicht. Politiker Lars-Patrick Berg in SWR1. Leute, Sie sind mit einer Kleinpartei ins Rennen gestartet. Dem Bündnis Deutschland gibt es ja auch erst seit circa 2 Jahren. Da müssten die meisten jetzt wahrscheinlich erstmal die Suchmaschine betätigen, um herauszufinden, was das jetzt für eine Partei ist. Warum haben Sie sich keiner größeren Partei oder einer größeren Fraktion für diesen Wahlkampf angeschlossen und damit Ihre Chancen erhöht, auch reinzukommen ins Europaparlament?
Mir war es wichtig, programmatisch mir treu zu bleiben, und die Partei Bündnis Deutschland, eine recht junge, neue Partei, hat ein sehr überzeugendes Europawahlprogramm, das, wo ich denke, dass es auch sehr attraktiv ist für Menschen, die konservativ wählen, die, also konservativ im modernen Sinne, nicht konservativ im Sinne der 50er Jahre, sondern im heutigen Sinne konservativ, dass die Menschen sehr anspricht, und habe mir dann auch überlegt, wie die Chancen für die Partei sein könnten, und ich habe es nicht ganz so falsch eingeschätzt, und mit 0,4% haben wir ganz knapp eben unser Ziel verfehlt.
Sie saßen ja, nachdem Sie aus der AfD ausgetreten sind, dann im Grunde parteilos erstmal im Europaparlament als Einzelmensch und haben der Fraktion Europäische Konservative und Reformer angehört. Jetzt hat es einen richtigen Rechtsruck gegeben bei der Europawahl vor 5 Wochen, und da ist das Selbstbewusstsein der EU-Kritiker natürlich deutlich gestiegen, weil sie eben auch Zugewinne haben. Da hat zum Beispiel Viktor Orban, da sind wir wieder bei Viktor Orban, mit seiner Fidesz-Partei eine neue Fraktion gegründet, Patrioten für Europa. Die ging aus der alten Identität- und Demokratiefraktion hervor. Das ist die Fraktion, aus der die AfD auch ausgeschlossen wurde. Jetzt sammeln sich die europäischen Rechtspopulisten und EU-kritischen Parteien als immerhin drittstärkste Fraktion im Europaparlament. Welche Auswirkungen wird das haben, Ihrer Meinung nach?
Das wird Auswirkungen auf die Debattenkultur haben, das wird Auswirkungen haben auch auf die allgemeine politische Agenda der Europäischen Union. Ich möchte mal vorab sagen, dieses Wort Rechtsruck, das stört mich immer wieder ein bisschen. Ich denke, rechts per se ist nichts Schlechtes. Das gehört zum politischen Spektrum dazu. Das ist wichtig. Es gibt auch einen Bedarf, dieses Spektrum abzudecken. Es gibt nicht wenige Wählerinnen und Wähler, die dieses Spektrum auch wählen möchten. Aber es wird in der Tat, wir haben jetzt drei Rechtsfraktionen im Europäischen Parlament. Ich habe bis vor wenigen Tagen der EKR-Fraktion angehört und den möchte ich dadurch aus diesen dreien herausnehmen, denn wir haben als EKR-Fraktion jetzt zwei Vizepräsidenten stellen können für die 10. Legislaturperiode. Und die EKR-Fraktion, würde ich sagen, ist immer daran interessiert gewesen, auch, sagen wir mal, ausgewogen
Gut,
Ziele
rechts,
umzusetzen.
Rechts ist nicht gleich rechts. Ja. Jetzt muss man sich die Konstellation im Europaparlament mal anschauen. Es gibt jetzt diese neue Partei, Fraktion, und zwar die Patrioten für Europa, da ist der Rassemblement National drin, sehr stark. FPÖ in Österreich, sehr stark. Die Fidesz in Ungarn, sehr stark. Vox aus Spanien, sehr stark. Lega Nord aus Italien, sehr stark. Die stellen 84 Parlamentarierinnen und Parlamentarier, das ist eine ganze Menge. Wenn man jetzt noch die AfD mit ihrem Europa der souveränen Nationen mit 25 dazu zieht, das sind eine ganze Menge. Die haben aber bei den 14 Vizepräsidenten, die gewählt wurden gestern, keine einzige gekriegt. Also ist das nicht, sind die dann nicht unterrepräsentiert in diesem neuen EU-Parlament, wenn sie keinen Vizepräsidenten stellen?
Also vom Demokratieprinzip her ist das natürlich ungut, wenn diese Fraktionen keinen Vizepräsidenten oder Vizepräsidentin stellen können. Das schafft nicht nur, das schadet nicht nur der Demokratie, sondern stärkt natürlich auch Elemente dieser Parteien. Andererseits werden diese zwei von Ihnen genannten Fraktionen, also die Orbán-Kickl-Fraktion und die Souveränisten, durch einen sogenannten Cordon Sanitaire im Europäischen Parlament, also durch eine Umhegung, so gut wie keine Initiative übernehmen können. Sicherlich als Fraktion haben sie Geld und viel Redezeit zur Verfügung, aber sie werden keine parlamentarischen Initiativen umsetzen oder groß einbringen können.
SWR1, Leute mit dem Politiker Lars-Patrick Berg. Und wir waren stehen geblieben, Herr Berg, bei den Fraktionen im EU-Parlament. Das hat sich gestern neu konstituiert in Brüssel und in Straßburg. Und ich starte mal mit Willi Krebser, der sich gerade ganz europäisch auf einem Katamaran in der Algarve befindet und uns von dort schreibt, wenn jemand gewählt wird, wir hatten über die Vizepräsidenten gesprochen, ist das demokratisch? Genauso demokratisch ist es aber auch, wenn jemand nicht gewählt wird.
Ein richtiges Prinzip. Dagegen kann man sehr wenig sagen. Nur denke ich, dass durch die Ausgrenzung die entsprechenden Fraktionen, über die wir ja gerade gesprochen haben, gestärkt werden und dass dadurch die, sagen wir, vernünftige Politik unmöglich gemacht wird. Ich glaube, es ist wichtig, Personen, Mandatsträger einzubinden. Zumindest sollte man den Versuch machen, sie einzubinden. Natürlich nicht jeden, wenn katastrophale öffentliche Äußerungen, insbesondere im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik, von Personen oder rassistische Äußerungen gemacht wurden, dann nicht. Aber grundsätzlich sollte es Usus sein, dass Personen, Mandatsträger eingebunden werden, auch bei der Wahl zu Vizepräsidenten.
Ja. Sprechen gleich über Außen- und Sicherheitspolitik, weil das Ihr Thema war jetzt auch die letzten 5 Jahre im EU-Parlament. Vorher noch mal kurz zu den Fraktionen. Also es gibt jetzt, sage ich mal, der EU-kritischen Parteien zwei große Fraktionen, beziehungsweise eigentlich nur eine, nämlich die Patrioten für Europa. Habe ich vorhin schon aufgezählt, wer da drin sitzt. Im Europa der souveränen Nationen sitzt eigentlich nur die AfD. Und in der EKR, also ihrer alten Fraktion, Europäische Konservative, da sitzt die Peace-Partei zum Beispiel aus Polen, die Fratelli Italia und auch die schwedische rechtskonservative Partei, würde ich es jetzt mal nennen, Sverige Demokraterna, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist die, also so viele Fraktionen rechts sozusagen der EVP, ist die Rechte im EU-Parlament total gespalten?
Sie ist gespalten, wenn es um das Thema Verhältnis zu Russland und zum Krieg in der Ukraine geht. Da ist sie sicherlich gespalten. Beispielsweise die polnische PiS-Partei, meine ehemaligen Kollegen in der EKR-Fraktion, haben einen ganz anderen Ansatz als jetzt beispielsweise Rassemblement National oder die AfD. Sie sind sehr pro-ukrainisch und unterstützen die Ukraine in diesem Krieg, den Russland dort gegen die Ukraine führt. Und das ist ein Thema, das nicht zu unterschätzen ist. Gleichzeitig gibt es aber auch Vorbehalte auf polnischer Seite, aber auch italienischer Seite in der EKR-Fraktion gegen die AfD oder gegen auch Deutschland. Und ob das immer alles berechtigt ist, ist die Frage. Aber es sind zentrale Fragen, wo die Rechtsfraktionen gespalten sind.
Die Außen- und Sicherheitspolitik ist auch so ein Thema, das die EU spaltet. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, zum Beispiel in Bezug auf die Ukraine. Wo stehen Sie, was das angeht?
Ich denke, es ist wichtig, dass uns klar ist, wenn wir die Ukraine fallen lassen oder wenn unsere Regierungen die Ukraine fallen lassen, aus Gründen, dass keine militärische Unterstützung mehr gegeben werden kann oder soll, dass keine Finanzmittel mehr fließen und Ähnliches, dann ist das, denke ich, gefährlich für uns als Europäische Union, für uns als Europäer. Denn dann kann es durchaus sein, dass Wladimir Putin eben nicht aufhören wird, die Europäische Union weiter unter Druck zu setzen, zu spalten. Eventuell, ich rede jetzt nicht von einem weiteren militärischen Krieg oder militärischen Operationen, sondern durch Sabotage, Cyberattacken und so weiter, diese Europäische Union weiter auseinanderzutreiben. Und wir sind angewiesen darauf, dass wir zusammenhalten bei allen Unterschiedlichkeiten. Und eines möchte ich auch sagen, es geht ans Eingemachte, es geht um Frieden und Wohlstand. Und wenn die Ukraine fallen gelassen wird, dann sind die Schleusen offen für noch mehr Gefahren für die Europäische Union. Ich denke, das sollte uns immer bewusst sein. Bei aller Kritik auch, die berechtigt ist an am ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Und
das ist der gleiche Fehler wie Joe Biden, der Ihnen gerade passiert ist.
Nein, das ist nicht der gleiche Fehler, vielleicht der halbe gleiche Fehler, aber bei aller Kritik, teilweise auch die Ukraine, es ist gibt immer noch Korruption und im Land und so weiter, aber wir können es uns nicht leisten, die Ukraine fallen zu lassen. Und ich sage auch immer, auch wenn es sich etwas pathetisch anhört vielleicht, die Menschen dort sterben auch für uns.
SWR 1 Leute mit Lars Patrick Berg, Politiker aus Heidelberg, ein Mann, der in den letzten 10 Jahren politisch viel gemacht hat. Und wenn ich so an Ihr Revers gucke, Herr Berg, dann finde ich da zwei Fähnchen, und zwar ein europäisches Fähnchen und ein baden-württembergisches. Und das sagt eigentlich viel über Ihre bisherige politische Karriere aus. Aber 10 Jahre erst in der Politik, ich darf sagen, Sie sind 58. Was haben Sie denn die 48 Jahre vorher gemacht?
Ja, das ist eine absolut berechtigte Frage, vor allem wenn es um Politiker geht. Ich bin seit 2016 hauptberuflich in der Politik. 2016 wurde ich in den Landtag gewählt und davor war ich viele Jahre in größeren Unternehmen tätig, auch hier im Großraum Stuttgart und Böblingen in 2 IT-Konzernen und später auch in einem größeren Chemiekonzern, Weltkonzern im Raum Mannheim-Ludwigshafen, immer im Bereich Medien und Pressearbeit, Media Relations und so ein vertriebsnahen Umfeld tätig. Dann habe ich mal einen kurzen Ausflug auch in die Verwaltung machen dürfen. Für ein Jahr war ich mal rechte Hand Zentralstellenleiter eines Landrates des Landkreises Sigmaringen.
Sigmaringen, ja.
Das war bei Dirk Gerte damals und das war eine schöne Zeit, muss ich sagen.
Mhm. Im Landtag haben Sie auch mal gesessen. Ist das so ein bisschen, wenn man jetzt aus dem EU-Parlament kommt und nicht mehr drin ist, guckt man dann wehmütig auf den Landtag und sagt, ach, da war es eigentlich ganz schön?
Also ich habe in den ersten 2, 3 Jahren schon sehr wehmütig auch auf den Landtag von Baden-Württemberg meine Zeit dort als Parlamentarier weitestgehend zurückgeschaut. Es ist eine sehr gut geölte Maschinerie, wir haben eine fantastische Verwaltung, sehr professionell. Und als Landtagsabgeordneter ist man halt auch sehr, sehr nah an den Menschen dran. Ich war ja gewählter Abgeordneter für den schönen Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen. Mhm. Und Das hat mir immer gefallen, auch vor Ort die Termine wahrzunehmen und mich eben für den Wahlkreis einzusetzen. Damals war ich innenpolitischer Sprecher, viel für die Polizei. Es ging um die Polizeistrukturreform und auch Personalaufwuchs der Polizei. Das hat mir sehr gut gefallen, weil sie direkt auch immer Feedback bekommen haben von den Menschen. Und im Europaparlament ist man weit weg.
Man muss ja sagen, Baden-Württemberg durch und durch bei Ihnen. Tuttlingen war der Wahlkreis. Ich glaube, in dem Raum Böblingen sind Sie aufgewachsen. Wo genau?
Steinenbrunn. Mhm. Und später habe ich auch mal in Waldenbuch gewohnt, im schönen Waldenbuch.
Ja.
Meine Eltern wohnen immer noch in der Region, ja.
Ja, schöne Gegend ist das.
Auf jeden Fall.
Heute wohnen Sie in Heidelberg und Ihre Mutter ist Engländerin, Ihr Vater Deutscher. Das heißt, Sie sind so ein bisschen europäisch geprägt, kann man sagen. Und Sie haben osteuropäische Geschichte in Tübingen studiert.
In Tübingen und Heidelberg.
Kommt auch noch dazu. Tübingen waren Sie auch noch.
Genau. Ja, das ist richtig. Meine Mutter stammt aus Nord-London. Meine Eltern haben sich in den späten 50er Jahren in Großraum London kennengelernt und das hat mich schon auch immer ein Stück weit geprägt. Ich konnte in den ersten Jahren, also bis ich so 4, 5 war, nur Englisch sprechen und später dann hat sich das Deutsche dann dazu gesellt.
Mhm. Sie sind 2013 in die AfD eingestiegen. Sie haben vorher Pressearbeit gemacht, haben Sie gerade erzählt, was Sie gemacht haben. Warum 2013 Einstieg in die Politik und warum ausgerechnet in die AfD?
Ich war viele Jahre zuvor auch mal in der Jungen Union tätig und oder aktiv im Raum Böblingen und war immer politisch interessiert und ich habe mir 2013 gesagt, also als politisch Interessierter macht es keinen Sinn, nur zu jammern über die Dinge, die einem vielleicht nicht gefallen, die man verändern möchte, muss sich einbringen, muss Engagement zeigen. Und da hat sich diese neue Partei, Alternative für Deutschland, gegründet im März 2013. Und dann habe ich mir das Personaltableau angesehen, die verantwortlichen Protagonisten Henkel, Lucke, Stabatti und war überzeugt, bin bis heute noch überzeugt, es sind gute Leute gewesen, ob sie immer alle Politiker auch waren, das kann man sicherlich diskutieren, aber das hat mich überzeugt und dann bin ich beigetreten.
Lars-Patrick Berg in SWR1 Leute. Konservativer Politiker, war 7 Jahre Mitglied der AfD. Darüber haben wir gerade gesprochen, Herr Berg. Vorher noch mal ganz kurz, wir haben ganz aktuell gerade in den Nachrichten gehört, Verträge der Europäischen Union oder der Kommission mit den Herstellern von Corona-Impfstoffen, vor allem Pfizer nehme ich mal an, müssen jetzt nach einer Klage offengelegt werden. Finden Sie das richtig?
Ja, das finde ich auf jeden Fall richtig. Das ist es geht um sehr viel Geld, es geht um viele Milliarden Euro Steuerzahlergeld und da ist es äußerst wichtig, auch im Nachhinein nach Jahren Transparenz herzustellen. Es kann nicht sein, dass entscheidende Details verschwiegen werden oder der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Natürlich standen die nationalen Regierungen und auch die EU-Kommission stark unter Druck. Es ist eine besondere Situation gewesen in dieser Zeit, aber es muss Transparenz hergestellt werden.
Ja, erinnert mich ein bisschen an die RKI-Files. Da war das eigentlich Bemerkenswerte, also die Robert-Koch-Institut-Protokolle aus der Zeit der Pandemie. Da war das eigentlich Spektakuläre, dass die freigeklagt werden mussten von einem kleinen Medienportal Multipolar. Aber das, was da rauskam, war jetzt eigentlich nicht spektakulär, muss man sagen. Ist das jetzt vielleicht ähnlich?
Das vermag ich auf Anhieb nicht zu sagen, aber es geht eben um Verhandlungen, es geht um Vereinbarungen und mit einem großen US-Pharmakonzern und mit der Europäischen Kommission. Insbesondere ist hier auch die Rolle von Ursula von der Leyen, die ja jetzt wieder antritt als EU-Kommissionskandidatin als EU-Kommissionspräsidentin. Und da muss Transparenz hergestellt werden. Das ist eine öffentliche Person und es geht um viele, viele Milliarden Euro.
Kommen wir nochmal zurück, weil wir jetzt über die AfD auch gesprochen haben, die Sie 2021 ja verlassen haben. Was war denn der Grund? Warum sind Sie ausgestiegen aus der AfD?
Es gab mehrere Gründe, aber wenn ich es mal kurz zusammenfasse, mich hat in der ersten Legislatur der Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg einfach die ständigen Querelen, die Fundamentalopposition und eben auch die Undiszipliniertheit sehr gestört. Ich meine, ein Parlament ist keine Bierzelt oder keine Kirmes. Da gilt es entsprechend auch aufzutreten und wirklich auch hart in der Sache zu ringen, auch manchmal sehr, sehr hart. Und das hat mich einfach gestört, wenn da der eine oder andere wirklich weit übers Ziel hinausgeschossen ist. Da wollte ich mir manchmal am liebsten die Tarnkappe aufsetzen.
Was hat sich doch verändert? Die Bitte? AfD tritt doch jetzt ganz professionell und geschlossen auf.
Das mag sein. Es gibt ja auch Bemühungen in der Partei, insbesondere von jungen Mandats- und Funktionsträgern, die Partei zu professionalisieren. Ich denke aber dennoch, dass nicht wenige programmatische Inhalte, für mich zumindest, schwierig sind, die zu vertreten.
Zum Beispiel?
Insbesondere, wenn es um die Forderung eines Dexits geht, also eines Austritts Deutschlands, der Bundesrepublik Deutschland aus der Europäischen Union. Das wäre fatal, vor allem für die Wirtschaft, für Arbeitsplätze wäre das fatal, siehe Großbritannien mit dem Brexit. Zweitens diese sagen wir permanent wabernde Anti-Amerikanismus in Teilen der Partei, nicht überall, aber in Teilen der Partei, und eben die Nähe, die aktive und ehemalige Mandatsträger und Funktionsträger zum Kreml, aber auch zur Führungskader der Volksrepublik China haben, das finde ich sehr problematisch. Das ist gefährlich für die nationale Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland.
Das ist ja noch nicht abschließend geklärt, das ist noch ein Verdachtsfall. Halten Sie das für plausibel?
Sie meinen konkret?
Die Nähe zum Kreml und die Spionagevorwürfe, das ist ja erstmal, sind ja Vorwürfe, die im Raum stehen, das ist noch nicht abschließend geklärt. Halten Sie es für plausibel?
Ich denke, dass durchaus Beeinflussung auch in der Vergangenheit stattgefunden hat, ob das jetzt mit finanziellen Mitteln oder durch, sagen wir mal, medientechnische Unterstützung geschehen ist, sei dahingestellt. Aber ich glaube, warum sage ich das? Weil eben schon in der Frühzeit, in der Anfangsphase der Partei, auch Vertreter der russischen Botschaft oft auch auf Parteiveranstaltungen anwesend waren. Auch was die Jugendorganisation, die Junge Alternative betrifft. Und da kann man sicherlich davon ausgehen, dass da auch eine Beeinflussung stattgefunden hat. Und was die Vorwürfe auch in Richtung Volksrepublik China betreffen, denke ich schon, dass auch nachrichtendienstliche Unterwanderung stattfindet und stattgefunden hat. Das zu beweisen ist immer schwierig, aber ich finde es eben besonders schwierig, wenn ehemalige Mandatsträger, Bundestagsabgeordnete der Partei im Nachgang dann in aktiven Dienste für den Kreml da einsteigen und dienen. Das halte ich für sehr gefährlich. Das ist für die nationale Sicherheit Deutschlands gefährlich.
Ja, Sie haben Ihre politische Karriere in der AfD gemacht, sind dann rausgegangen, jetzt sind Sie beim Bündnis Deutschland. Dieses Wechseln der Parteien, bringt das nicht auch einen Glaubwürdigkeitsverlust für Sie als Politiker mit sich?
Und das ist ein ganz wichtiges Thema und das möchte ich auch nicht kleinreden. In der Tat war ich jetzt ja auch in drei unterschiedlichen Parteien und bin noch natürlich bei Bündnis Deutschland Mitglied in den vergangenen 10 Jahren in drei unterschiedlichen Parteien. Und das ist legitim, diese Frage zu stellen, ob man da nicht auch eine Art Parteienhopper, wie auch ja. Jobhopper vielleicht wäre. Ja. Aber ich sag mal so, man kommt ja auch im Leben.
Sie waren ja auch noch in der Jungen Union, das haben wir ja noch gar nicht besprochen.
Das ist schon lange her, das stimmt, da war ich auch mal. Ja. Ein Suchender sozusagen im konservativen Spektrum, politischen Spektrum. Aber ist doch auch so, heutzutage oder auch generell, man kommt in Situationen im Leben, in Ehen, in Arbeitsverhältnisse, wo man nach einer Zeit dann auch sagt, das war gut, aber es hat sich verändert oder die Partei hat sich verändert und dann ist es doch wichtig, nicht in die innerliche Kündigung zu gehen, sondern zu sagen, was kann ich erreichen aus eigenem Interesse und Ehrgeiz, aber auch für die Ziele, die man hat.
Politiker Lars-Patrick Berg in SWR1 Leute. Als Spitzenkandidat Ihrer Partei Bündnis Deutschland haben Sie es jetzt nicht mehr ins Europaparlament geschafft. Aber Sie haben trotzdem auch im Vorfeld immer gesagt, es gibt ein konservatives Momentum in Deutschland. Was meinen Sie damit?
Ich meine damit, dass es eine breite Wählerschicht gibt, die enttäuscht ist von der CDU, die vielleicht ab und an die AfD auch gewählt hat, aber die AfD jetzt nicht mehr wählen kann aus Überzeugung und die im Grunde genommen verloren ist, die keine Partei für sich entdecken kann, die seriös ist, die pragmatisch auftritt und die im modernen Sinne auch konservativ ist. Heißt, dass wir in der Migrationspolitik einen vernünftigen Ansatz finden. Wir sind angewiesen auf Migration. Wir brauchen Menschen, egal woher sie kommen, um unser Land wirtschaftlich auch stabil zu halten, um fehlende Fachkräfte auch zu zu kompensieren. Zweitens, dass wir eine Energiepolitik fahren, die sinnvoll ist und nicht aktionistisch gestaltet. Der Ausstieg aus der Atomenergie ist gefährlich gewesen und ein Fehler. Drittens, dass wir im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik diese opportunistische Entscheidung von 2011 aufheben, nämlich die Aussetzung der Wehrpflicht, wieder rückgängig machen. Wir sind nicht verteidigungsfähig, wir können nicht für unsere Werte einstehen, für unsere Demokratie momentan. Und ich denke, das ist sehr wichtig und dass wir uns nicht in Scheindebatten verlieren in den Parlamenten, sondern uns aufs Wesentliche konzentrieren.
Herr Berg, wenn ich Sie so höre und Ihre Positionen, die Sie jetzt gerade dargelegt haben, die stehen auch im Parteiprogramm, glaube ich, Ihrer Partei Bündnis Deutschland, dann sehe ich da große Schnittmengen mit der CDU. Also warum finden Sie eigentlich keine politische Heimat in der CDU? Das fragt sich übrigens auch Herr Lipp, Theodor Lipp aus Saalach, der sagt, warum Sie sich nicht innerhalb der CDU stark machen für Ihre politischen Ziele und stattdessen eine sogenannte, also er nennt es Splitterpartei, gründen.
Eine auch absolut berechtigte Frage, warum mache ich das nicht oder warum habe ich es in der Vergangenheit nicht gemacht? Weil ich immer wieder auch in den Parlamenten eben mitbekommen habe, gesehen habe, dass die CDU dann, wenn es um Machtpolitik geht, mit den Grünen gemeinsam abgestimmt hat in der Migrationsfrage oder auch wenn es um außen- und sicherheitspolitische Themen geht. Und da wird eben dann viel verwässert, was konservative Positionen sind. Mir ist klar, dass man Mehrheiten braucht in den Parlamenten, um Politik aktiv zu gestalten. Ohne Mehrheiten funktioniert das nicht. Aber die Frage ist dann halt, mache ich das um jeden Preis? Und die CDU hat sich nach meiner Ansicht nach zu weit nach links gelehnt, nicht nur unter Merkel, und ist auch heute noch ein bisschen davon geprägt.
Aber das macht sie doch gerade rückgängig. Also ich meine, Friedrich Merz hat der Partei jetzt gerade ein neues Grundsatzprogramm gegeben. Ich sag mal jetzt so Merkelianer wie Herr Röttgen, Norbert Röttgen oder auch Helge Braun, der ehemalige Kanzleramtsminister oder auch Altmann, der alte Wirtschaftsminister, die spielen alle in der CDU jetzt keine große Rolle mehr. Also da könnten Sie doch eigentlich sagen, schließe den Kreis und gehe wieder zurück in die Union und mache mich da stark.
Ich glaube, das wäre ja auch nicht ganz glaubwürdig, wenn ich das machen würde. Da würde ja in der Tat auch dieses Wort vom Parteienhopper durchaus auch, Wirkung zeigen. Das wäre unglaubwürdig. Aber ich glaube da nicht daran, dass diese konservative Wende in der CDU tatsächlich so grundlegend stattfinden wird. Mhm. Dazu ist die CDU einfach nicht in der Lage, auch durch eine zu starke AfD, diese Dinge alleine durchzubringen, diese konservativen Themen. Sie wird angewiesen sein auf einen Partner und der wird wahrscheinlich größtenteils, werden die Grünen sein.
Ja, der Begriff konservativ, der wird ja relativ viel bemüht in letzter Zeit. Was bedeutet denn für Sie konservativ sein? Also in der CDU, da kamen ja immer wieder auch jetzt Menschen, ich nenne mal Manuel Hagel, der wahrscheinliche neue Ministerpräsidenten, Spitzenkandidat für die Landtagswahl der CDU, der gibt sich ja auch als Wertekonservativer. Ja, warum sehen Sie sich da noch konservativerer?
Also konservativ bedeutet für mich, dass man sich an den Realitäten auch orientiert und nicht Phantasmen oder ideologischen Phantastereien hinterherhängt, vor allem in der Politik nicht, dass man sich an den Realitäten orientiert und dass man behutsam das jetzt entwickelt in die Zukunft, dass man technologieoffen ist, das halte ich für sehr, sehr wichtig und neue Technologien nicht per se ablehnt, dass man der Schöpfung und der Natur sich verpflichtet fühlt und dass man als Politiker und Politikerin für eines in der Pflicht steht, dass man die Menschen auch schützt oder beschützt. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig.
Also Sie meinen auch im Bilde einer zunehmend schockierten Welt, jetzt zum Beispiel vor Überfremdung, Angst vor Überfremdung, Auslagerung von Produktion, das Wort Deindustrialisierung ist häufig gefallen, Gefahren für Freiheit und Demokratie und so weiter. Sehen Sie für Ihre Bündnis Deutschland, Sie haben ja gerade eine Fusion hinter sich, nämlich mit Wir Bürger, wo werden Sie sich da positionieren? Also werden Sie dann antreten, zum Beispiel bei Landtagswahlen und des Weiteren?
Wir werden antreten, jetzt auch zu den Wahlen in Ostdeutschland und sicherlich auch zur Bundestagswahl, zur anstehenden. Und ich denke, dass Bündnis Deutschland einen Achtungserfolg auf jeden Fall erzielen wird und dass wir darauf aufbauen können für weitere Wahlen. Das ist ja immer ein Marathon, den man da auch begeht, vor allem als junge und neue Partei. Und man darf nicht vergessen, dass andere etablierte Parteien, auch die AfD, sehe ich inzwischen als etablierte Partei mit einer Stammwählerschaft am Start sind bei all diesen Wahlen. Eventuell auch die Werteunion, die Freien Wähler, die CDU und manche andere Klein- und Kleinstpartei. Und da ist es schon wichtig, sich auch zu professionalisieren. Und ich sehe da durchaus den Bedarf für so eine Partei auch in der Zukunft.
Durchaus ein großes Spektrum an Parteien. Wir werden es weiter beobachten. Ihnen, Herr Berg, danke ich für den Besuch und das Gespräch in SWR 1, Leute.
Vielen Dank, Herr Tassi.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.